Die Heimat der inzwischen 33 Jahre alten Xina Keitetsi liegt in Uganda. 1999 emigrierte sie nach Dänemark. Dort begann sie bald, ihre Erinnerungen an die vergangene Zeit aufzuschreiben, die ihr ganzes Leben prägen sollten. Mit 8 Jahren wurde sie zwangsrekrutiert und darin ausgebildet, mit einer AK-47 umzugehen, einer Kalaschnikow. Viele Jahre hat Xina Keitetsi für den noch heute amtierenden Präsidenten Yoweri Museveni in Uganda im Widerstand gegen seinen Vorgänger Milton Obote gekämpft.
1 Monat war vergangen, seit ich das Trainingscamp verlassen hatte. Ich war mit einigen anderen Kindern für eine Sonderkommandoeinheit ausgewählt worden und durfte endlich an richtigen Kampfhandlungen teilnehmen, von denen mir die älteren Kinder schon so viel erzählt hatten. Ich glaubte immer noch, das Ganze sei eine Art Spiel und konnte es kaum erwarten. Während wir durch den Busch marschierten, erhielten wir unsere Anweisungen. Bald darauf befanden wir uns auf einem Schotterweg, wo wir uns im Gebüsch versteckten. Nach einer Weile befahl uns der Kommandant, uns mitten auf die Straße zu setzen und so zu tun, als ob wir dort spielten. Es sollte nicht lange dauern, bis ein sehr großer Konvoi der Regierungstruppen auf uns zufuhr. Wie befohlen blieben wir sitzen und spielten unschuldig im Sand. Der Konvoi hielt erst, als er schon richtig nah an uns herangekommen war. So gut wie alle Soldaten stiegen aus. Das war das abgesprochene Signal. Und so rannten wir uns zu unserer Abteilung zurück. Sobald wir in Sicherheit wären, sollten die anderen das Feuer auf die Regierungstruppen eröffnen. Doch ganz so klappte es dann nicht. Noch ehe wir wussten, wie uns geschah, flogen uns die Geschosse nur so um die Ohren. Wir konnten uns gerade noch hinter ein paar Bäumen retten. Die gesamte Straße und alles, was sich auf ihr befand, wurde in Stücke zerfetzt. Der Lärm war ohrenbetäubend und ängstigte mich mehr als alles, was ich jemals erlebt hatte. Das war kein Spiel. Ich wollte aufstehen und weglaufen, aber da packten mich meine Kameraden und hielten mich hinter einem Baum fest. Nachdem der Schusswechsel beendet und die Schlacht gewonnen war, liefen alle wie auf Kommando auf die Straße und fingen an, den toten Soldaten die Kleider vom Leib zu reißen. Ich sah zu, wie in Windeseile Unterwäsche und Stiefel die Besitzer wechselten. Ich war richtig verwirrt. War das die Freiheit, für die wir angeblich kämpften? Nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich gedacht, dass dazu auch gehören würde, ein Leichenflederer zu sein. Als ich die Verwundeten auf der Straße liegen sah und um Hilfe schreien hörte, war meine Begeisterung sofort verflogen. Plötzlich war es nicht mehr so leicht, in diesen Menschen den Feind zu sehen. Den Soldaten, die sich ergeben hatten, fesselte man die Arme straff auf den Rücken, um ihnen möglichst große Schmerzen zu bereiten. Die Gefangenen wurden getreten, bespuckt und ins Lager gebracht. Dort angekommen wurden die Offiziere erschossen. Im Lager wartete unser großer Anführer. Yoweri Museveni hieß uns mit einer flammenden Rede willkommen, die uns davon überzeugen sollte, ein bisschen im Sand zu spielen, mache uns bereits zu Helden.
Nach 5 Jahren Bürgerkrieg besiegte die National Resistance Army, kurz NRA, im Januar 1985 den aus der nördlichen Provinz Acholi stammenden Diktator Obote. Mit Yoweri Museveni wurde daraufhin ein Politiker aus dem Südwesten Ugandas Präsident. Der Gewaltzustand im Norden hielt allerdings an. Racheaktionen, Plünderungen und Vergewaltigungen durch die NRA beschleunigten die Marginalisierung Nordugandas. Diese Region war bereits während der Kolonialzeit extrem benachteiligt worden. Dass letztendlich mit der Machtübernahme Musevenis für viele Kinder die Zeit als Kindersoldatinnen kein Ende fand, hat viele Gründe. Einer liegt in der physischen und psychischen Abhängigkeit von Jungen und Mädchen von ihren Befehlshabern. Eine Möglichkeit zur Flucht oder Alternativen sehen viele Kindersoldatinnen nicht. Die allgemeine Perspektivlosigkeit der Gesellschaft, die mangelnden Möglichkeiten des Broterwerbs und die repressive Willkür der Polizei gegenüber Deserteuren kommen hinzu.
Am folgenden Morgen hieß es weiterziehen und ein neues Lager aufschlagen. Nach einem Angriff aus dem Hinterhalt, wie wir ihn am Tag zuvor durchgeführt hatten, war das Pflicht, weil die Regierung Hubschrauber und Artillerietruppen nach uns ausschicken könnte. Unsere neue Feldausrüstung erforderte ein nahezu akrobatisches Geschick. Die Stiefel reichten bis hoch zu den Schenkeln, und die überdimensionierten Uniformen schienen uns regelrecht zu verschlucken. Den Marsch durch den Busch erleichterte das nicht gerade. Zum Glück hatte sich eine Frau zu uns gesellt, die sich bemühte, uns das Leben ein bisschen angenehmer zu gestalten. Unter den Offizieren war ein Mädchen, die Mukumbosi, die Befreite genannt wurde. Die NRA hatte sie zu sich genommen, nachdem Regierungstruppen ihre Familie getötet hatte. Allein, dass sie überlebt hatte, war so etwas wie ein Wunder. Die Regierungstruppen hatten ihr Leben verschont und sie jedes Mal, wenn sie unter Beschuss gerieten, als Kühlerfigur auf ihren Jeep gebunden. Die Soldaten starben, aber Mukombozi überlebte. Wegen eines Granatenschocks konnte sie sich nicht mehr an ihren Namen erinnern. Bei uns war sie berühmt für ihren Mut und weil sie sich konsequent weigerte, eine andere Waffe zu tragen, als jene, die sie seinerzeit befreit hatte. Eine RPG von der Größe einer Bazooka.
Mädchen, die zwangsrekrutiert und zu Soldatinnen ausgebildet wurden, waren in Uganda keine Seltenheit. Häufig sind sie ganz besonders der Gewalt ihrer Peiniger ausgesetzt. Viele wurden sexuell missbraucht. Häufig fühlen sich die Mädchen für die Vergehen der Gewalttäter an ihrem eigenen Körper schuldig. In our young graves. Too early gone. In our young graves. If you listen close to our living. If you had listened to our dying. You would have heard us. We are human too. We are not toys. Not dolls. Not for dress up. Not for discarding. We are not made in your image. We are not scapegoats.
Wenn wir zum Morgenappell antraten, war es mucksmäuschenstill, wenn die Offiziere und der Kommandeur kamen, um ihre Plätze einzunehmen. Doch die Stille wurde durch das Weinen der Kleinkinder unterbrochen, die zusammen mit ihren Müttern in der Kaserne einquartiert worden waren. Zarte Kinderstimmen, die nach ihren Müttern riefen, die zum Appell angetreten waren. Auch die Offiziere waren mucksmäuschenstill und schienen das klägliche Weinen ihrer Nachkommen nicht zu hören oder einfach nicht hören zu wollen. Bald wurde das Weinen von fröhlichen Liedern übertönt, gesungen von fröhlichen Menschen. Unsere vergnügten Gesichter mussten einen jeden überzeugen, der uns zuschaute. Niemand sah den Schmerz. Wer zufällig vorbeikäme, würde nur unsere schmetternden Stimmen hören und unsere erhobene Waffe sehen. Wir waren so überzeugend, dass uns viele gern nachgeeifert hätten. Doch der Schein trug. Einem nachdenklichen Betrachter würden die traurigen Blicke nicht entgehen, die schnell auswichen, um nur ja keine Schwäche zu zeigen. Das war kein Leben. Das war nicht unser Leben.
China Keitetsi bekam mit 14 ihr erstes Kind. Damit endete die Zeit als Soldatin aber keineswegs. Der Sohn wurde bei einer Freundin eines Freundes untergebracht. 10 Jahre lang war China in Kampfhandlungen verstrickt. Musevenis Armee kämpfte gegen die Lord Resistance Army im Norden Ugandas, deren Anführer mehr Teilhabe an der nationalen Entwicklung wollten. Sie versprachen eine spirituelle Form der Erlösung für alle, die gegen Museveni kämpften. Während langjähriger Kämpfe mit der ugandischen Armee entpuppte sich das propagierte Ziel der Lord Resistance Army als bloße Rechtfertigung extremer Gewalt. Kindersoldatinnen kämpften auf beiden Seiten.
Wir waren nie besonders auf der Hut, wenn wir in ein Dorf gingen. Die meisten waren mehr oder weniger auf der Seite der NRA. Wir rückten langsam vor und behielten die Umgebung genau im Auge. Einmal wurden wir nervös, denn es roch leicht nach verwesenem Fleisch. Je weiter wir zum Dorf vorrückten, desto stärker wurde der Gestank. Wir blieben stehen und berieten uns, um ihn dann zu ignorieren. Als wir das Dorf betraten, bot sich uns ein trauriger Anblick. Vor uns lagen die Leichen unserer eigenen Kameraden. Aus jeder Körperöffnung strömten Blut und andere Körpersäfte. Ungläubig schüttelte ich den Kopf und schloss die Augen, um den grauen, erregenden Anblick zu verscheuchen. In diesem Moment begriff ich, dass das erst der Anfang war. Doch egal, was noch kam, an meiner Situation würde das nichts ändern. Es gab Dinge, mit denen würde ich mich niemals versöhnen. Aber was konnte ich schon tun? Eine Flucht war so gut wie unmöglich. Die wenigen erwachsenen Soldaten, die geflohen waren, hatte man sofort wieder eingefangen, gefoltert und dann vor aller Augen getötet. Eine Disziplinierungsmaßnahme. Deshalb flohen die Kinder nicht. Bei dem grausigen Anblick erstarrten die anderen Kinder genau wie ich und hingen ihren eigenen Gedanken nach. Noch während wir uns fragten, was wohl geschehen sein mochte, tauchte plötzlich ein Hubschrauber der Regierung auf und brachte neuen Schrecken. Wir mussten uns in den Staub werfen, Deckung suchen oder einfach abwarten, bis uns der Himmel auf den Kopf fiel. Doch so schnell sie gekommen war, verschwand die fliegende Höllenmaschine auch wieder. Alle standen auf und tasteten sich panisch ab, um zu überprüfen, ob man getroffen worden war. Nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass ich noch heil war, schaute ich mich um, ob es einen meiner Freunde erwischt hatte. Verzweifelt entdeckte ich einen Kameraden, der unbeweglich auf der Erde lag. Ich ging zu ihm hinüber. Er sah eigentlich aus, als würde er schlafen. Unser Sergeant kam uns holen und sagte, der Kleine sei tot. Für Tränen blieb keine Zeit. Die Tränen, die ich in mir hatte, mussten versteckt werden. Beim Gedanken an die getöteten Kameraden, die wir im Dorf zurückgelassen hatten, waren Hunger und Durst schnell vergessen. Immer wieder sah ich leblose Körper vor mir. Verwirrt und ängstlich erkannte ich, dass es eines Tages auch mich treffen konnte.